Wir wollen heute zusammen ein Wort Gottes aus dem Neuen Testament lesen, schlagen dazu den Hebräerbrief auf. Und zwar Hebräer Kapitel 2, den Vers 16. Da heißt es, denn er, hier wird von Christus gesprochen, nimmt fürwahr sich nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Wir wollen heute etwas über den Universalismus hören. Ein Thema, bei dem vielleicht der eine oder andere sagen könnte, das ist nicht nötig. Aber danach geht's nicht. Wir haben hier Gottes Wort. Und gerade die Umstände, die den Universalismus betreffen, sind eine so gotterniedrigende Angelegenheit in der Gemeinde Jesu, darüber gesprochen zu werden. Vor Jahren hatte ich auf Anregung von Gläubigen über dieses Thema anlässlich einer Freizeit zu reden. Heute aus einer anderen Perspektive, aus einer anderen Sicht mit anderen Werten und Mitteilungen des Wortes. In der Gemeinde Jesu hat es seit Existenz schon, wir könnten sagen, eigentlich zu allen Zeiten diese Strömungen der Allversöhnung gegeben, die da besagt, dass Satan, die Dämonen und die verlorenen Menschen auch gerettet seien. Deshalb habe ich auch hier als Textwort hier den Vers 16 in Hebräer 2 gewählt, aus dem hervorgeht, dass Gott sagt, haltet nur das für Wahrheit, er, Gott, nimmt sich nicht der Engel an. Das heißt, hier geht es um Errettung, nicht um andere Dinge. Das müssen wir gleich dazu sagen. Hier geht es um Errettung. Er nimmt sich nicht der Engel an. Oft genug hat es in der Vergangenheit darum zu Auseinandersetzungen geführt, die bis hin zu Spaltungen von Gemeinden Anlass gaben. Und niemand soll sagen, das Thema sei unwichtig. Es könnte nur ein armer Tropf sein, der eine solche Auffassung mit sich oder in sich herum trägt. Letztlich geht es um Wahrheit oder Lüge, um Gott oder Satan. Daher kann es überhaupt nicht unwichtig sein, ob wir Gott mit Satan verwechseln. Die Folgen davon müssten also katastrophal sein und da kann niemand sagen unwichtig. Es ist auch ein Anlass, dass wir in der letzten Zeit leben, in der diese Dinge ja immer mehr und mehr um sich greifen. Paulus sagt, fressen wie der Krebs. Und da ist es nicht verwunderlich, dass wir heute in einer Zeit voller Lüge die Wahrheit als Lüge ansehen und die Lüge als Wahrheit. Ich rede hier von Gläubigen. Die grundsätzliche Frage der Allversöhnung ist dieselbe wie die nach dem ewigen Gericht. Gäbe es kein ewiges Gericht, hätten wir auch keine Frage der Allversöhnung. Das eine ist nur die positive und die andere ist nur die negative Seite derselben Sache. Wenngleich der Versöhnungsgedanke im bestimmten Ausmaß einen weiteren Radius hierzu ausmacht. Die Bejahung der Allversöhnungslehre wird von ihren Jüngern als eine Frucht höherer geistlicher Reife und Einsicht in die Liebespläne Gottes gewiesen oder gepriesen. Sie sind der Auffassung, dass sie eine besondere Erkenntnis hätten. Ich möchte dazu sagen, dass die Bibel Gottes Wort so deutlich redet, dass eigentlich die Kinder des Lichts gar keine Exegese bedürften, um über dieses Thema Belehrung zu empfangen, wenn wir nicht so viel Allversöhnung um uns hätten. Während der Allversöhner Jungstilling meinte, dass die Lehre nicht Gegenstand öffentlicher Verkündigung sein dürfte, wie er in seinem Buch äußert, sagt der Allversöhnungslehrer Böhmerle noch in seiner Letztzeit den Satz: Auf einer gewissen Höhe der geistlichen Entwicklung wird einem Sicht geschenkt über die Geheimnisse. Leider konnte Böhmerle in seiner Sternstunde nicht unterscheiden, ob das Licht seines Geheimnisses Gottes oder Irrlicht war. Das konnte er nicht unterscheiden. Er sprach nur von Licht. Aber wir wissen, dass auch Irrlichter Licht sind. Die Bibel redet davon. Und er konnte, dieser Böhmerle, auf jene, die diese Lehre in der Schrift nicht finden mochten, bemitleidend herabschauen. Er sah sie an als solche, denen das Letzte fehlt. Unentwickelt oder Unterentwickelte. Allein die Tatsache, wenn Gottes Wort sagt, haltet nur das für Wahrheit, Gott nimmt sich nicht der Engel an, dann zu lehren, dass Gott sich doch der Engel annimmt. Bezüglich von Errettung. Und ich habe mich wiederholt mit solchen auseinandergesetzt in den vergangenen Jahrzehnten. Wenn man ihnen dann das Wort Gottes sagt, dann sagen sie, ja, das muss man anders verstehen. Und da habe ich gesagt, gell, Bruder, das muss man folgendermaßen verstehen, wie Sie. Wenn die Bibel sagt, haltet nur das für Wahrheit, Gott nimmt sich nicht der Engel an, da muss man das Gegenteil rausnehmen. Das heißt also, die Allversöhnung ist ein alles Versöhnungsgut. Das muss man immer, was geschrieben steht, ins Gegenteil kehren, dann kommt man zurecht. Gell? So muss man das doch verstehen. Und da war er sauer auf mich, dass ich das gesagt habe. Aber warum ist er nicht sauer auf sich selbst? Denn er redet doch diesen Stuss. Das hat mich sehr verwundert, dass die Leute unter einem Zugzwang leiden, Dinge reden zu müssen, obwohl sie wissen, es steht anders in der Bibel. Die stehen unter Zwang. Und wir wissen ganz genau, woher Zwänge kommen, das sage ich. Nicht alle Ärzte wissen das, wir wissen es. Auch das ist ein Gnadengeschenk, nicht höherer Entwicklung. Ganz abgesehen davon, dass dies natürlich nichts anderes als Hochmut ist, muss die ganze Auffassung, als ob zur Erkenntnis solche Dinge eine besondere Reife nötig sei, als grundfalsch bezeichnet werden. Schon deshalb, weil die Bibel solches nicht kennt. Aber das Gegenteil von der Allversöhnung lehrt. In Hebräer 6, Vers 1 bis 2, da wird die Lehre vom ewigen Gericht, so steht's dort, zu den grundlegenden Anfangselementen der Lehre Christi gerechnet. Wir können's dort nachlesen. Wir müssten aufgrund dieser Bibelstelle fragen, hat nun der Herr Jesus recht in seinem Wort oder die Allversöhnung? Wenn die Schrift so deutlich redet, wie sie es tut, dann muss der Herr doch etwas mit dem ewigen Gericht verbundenen Dingen darin verstehen. Was aber nicht erst besonderer Erkenntnis und langen Wachstums erfordert, wie sie vorgeben, wie es bei der Allversöhnungslehre der Fall sein muss. Vielmehr muss das, was die Schrift diesbezüglich in dieser Weise verstanden haben will, demnach so einfach sein, dass jeder wiedergeborene Christ es sehr rasch nach seiner Bekehrung verstehen kann. Das ist die Wegweisung Gottes. Eine biblische Lehre der Allversöhnung als solche gibt es in der Heiligen Schrift überhaupt nicht. Es gibt vielmehr ein differenziertes Allversöhnungsverstandesdebakel, in deren Verlauf jeder etwas anderes sagt, je nach Verstand seines Kopfes. Die einen sagen, nur die Menschen, die verloren sind, sind errettet. Dabei muss ich sagen, die können Verlorenheit und Errettung nicht unterscheiden. Andere sagen, ja, nur die verlorenen Menschen und die Dämonen werden gerettet. Und andere sagen, aber auch noch der Teufel, der wird auch noch gerettet. Woher die diese Dinge haben, ich weiß es nicht recht. Ich habe noch nichts dergestaltiges in der Heiligen Schrift gefunden. Und ihr dürft mir glauben, ich habe jahrzehntelang sehr, sehr geforscht in Gottes Wort und habe Jahre auch damit zugebracht, hinter diese Geheimnisse Böhmerles einzusteigen. Ich habe es nicht gefunden. Es gibt in der Schrift keine Lehre für jene. Als ich in dieser Freizeit aufgeforderterweise über Allversöhnung sprach, da war ein Obergerichtspräsident dabei aus Berlin, war Allversöhner, ich wusste das natürlich nicht. Und er hatte sich das Thema vom Bruder Eisenhut ergattert, ich wusste das nicht. Und der saß gleich hier vorn, hat einen Stuhl hingesetzt. Und als ich das Thema behandelte, und da kam ich auf einen Satz, den ich folgendermaßen ausdrückte, weil die Allversöhnung hier sagt, oder weil die Bibel hier sagt, haltet nur das für Wahrheit, Gott nimmt sich nicht der Engel an, und die Allversöhnung das ins Gegenteil dreht, muss es also der Vater der Lüge sein, der da redet. Demnach habe ich gefolgert, dass der erste Lügner auch der erste Allversöhner sein muss, und das war Satan. Und da hatte er die Beine plötzlich auf der anderen Seite drüben, auf dem Stuhl. Das ist dann immer im Wechselspiel, mal links, mal rechts, mal nach vorn. Ich hatte nur immer Angst, dass er vom Stuhl fällt. Nun, wie dem auch sei. Professor Ströter, der uns bekannt ist als ein Unterzeichner der sehr guten und lehrreichen Berliner Beschlüsse in der Geschichte von 1906 war in Alfa Söhne. Der wusste das. Der wusste mehr über die Unzulänglichkeit dieser Lehre. Und zwar, weshalb er, dieser Professor, versuchte, dies dadurch zu rechtfertigen, aber er war nicht ehrlich bis auf die Knochen, sondern nur bis unter die Haut. Und das ist ein Unterschied. Der Herr will, dass wir vor ihm ganz ehrlich sind und nicht nur bis zur Haut. Er versuchte, das darin zu rechtfertigen, indem er sagte, hören wir jetzt gut hin, es gibt eine durch den, das sind seine Worte, also die sind nicht von mir, die sind von ihm geschrieben, es gibt eine durch den Geist Gottes selbst gewirkte Weise, auf dem Wege einfacher, geheiligter Schlussfolgerungen, aus bereits vorhandenen Gottesworten, Wahrheiten herzuleiten und weiterzugeben, die nirgendwo sonst in besonderer Fassung oder Form oder Unterweisung in der Schrift niedergelegt sind. Für den Inhalt in der Schrift nicht immer der feste formelle Ausdruck gegeben zu sein braucht. Die Allversöhnung ist also eine Lehre, die zwischen den Hemisphären klettert und immer nach oben an der Wahrheit anschlägt, um wieder unten in der Finsternis des Abgrunds sich abzustoßen. Ein Stück Wahrheit und ein Stück Lüge, wie in der Sinuslinie, hauen die immer mal irgendwas mitziehend durch die Gegend. Wir bestreiten nicht, dass es eine gewisse Freiheit verstandesmäßiger Überlegungen nach Gottes Wort gibt. Mit allem Nachdruck, und da kommt es jetzt darauf an, müssen wir darauf bestehen, dass die auf solche Weise gewonnenen Ergebnisse nie als biblische Glaubenslehren hingestellt werden dürfen. Des Weiteren, dass Verstandesüberlegungen sich stets an das Schriftganze gebunden wissen müssen. Niemals darf auch nur eine einzige Schriftstelle im Widerspruch stehen. Darauf kommt es an. Aber gerade hier, an diesem Punkt, versagt die Allversöhnungslehre katastrophal. Wer diese Botmäßigkeit der Wortauslegung nicht kennt, landet immer auf oder in Irrwegen. Der Katholizismus gelangt ja auch auf dem Wege verstandesmäßiger, scheinbar von der Heiligen Schrift her abgeleiteter Schlussfolgerungen zur Rechtfertigung des Systems seiner schriftgelösten Dogmen. Denken wir nur an die letzte Ölung. Oder dass der Petrus ein Papst gewesen sei. Oder denken wir nur an die Marienanbetung. Die katholische Kirche lehnt sich in diesen Dingen an die Bibel an. Und sie haben durchaus Worte, wenn sie auch nicht stimmen, aber sie haben Worte, um ihre Handlungen beweisen zu wollen. Oder auch in unserem Thema der katholischen Kirche, nämlich das Fegefeuer. Denn die Allversöhnung redet vom Äonengericht als dem Äonenfeuer, das die Menschenseelen dort oben so lange mit Feuerpeitschen geschlagen werden, bis sie endlich reumütig und willig dann eingehen dürfen in die Herrlichkeit. Das ist nichts anderes als eine Fegefeuerlehre der heilig-römisch-katholischen Kirche. Darüber müssen wir uns auch im Klaren sein. Die Allversöhnung leidet insbesondere an vier Punkten. Erstens, zu starke Eigengesetzlichkeit des Verstandes und der Gefühlsspekulationen dem Worte Gottes gegenüber. Zweitens, zu starker Überbetonung des Begriffs alle. Drittens, zu starker Verengung des Begriffs ewig. Und viertens, vorurteilsbefangener Missdeutung zahlreicher Einzelstellen in der Heiligen Schrift. Zu eins. Der Allversöhner Jung Stilling, der lebt nicht mehr, schon viele Jahre nicht mehr. Er hatte übrigens Gesichte. Schreibt in seinem Buch, jetzt überlegen wir uns diese Worte und wir wägen sie in der Autorität gegen Gott und seinem Worte an. Wir erwägen sie davor. Ich frage, sagt er, ist das Erlösungswerk am Kreuz gelungen, wenn nur ein Zehntel der Menschheit selig wird? Er mag hier, wie ich meine, an die Bibelstelle von Lukas 17, Vers 17 gedacht haben, wo der Herr fragt, wo aber sind die neun? Ich nehme es an, ich weiß es nicht. Und er fährt in diesem Satz weiter fort und sagt nein. Ich sage nein, sagt er. Es wäre Gott misslungen. Das sind die Worte eines Gottesmannes, dem wir solches nicht absprechen. Aber wir sehen den Schaden und die Lüge einer falschen Lehre. Ganz abgesehen von einer solchen ungebührlichen Rede, Gott gegenüber zu sagen, ob das Werk Christi gelungen sei. Ich muss dazu sagen, dieses Werk ist schon durch ein gewaltiges Geschehen in einem Ausspruch bestätigt, seit langer Zeit. Und das durch unseren Herrn Jesus Christus selbst am Kreuz, der da ausrief, es ist vollbracht. Hier wird elementar dem Worte Gottes widersprochen. Und wenn Gott durch die Auferweckung seines geliebten Sohnes aus den Toten das Erlösungswerk besiegelt hat, dann hat ein Erdenwurm noch ein anderes Geschöpf nicht das Recht, über Gelingen oder Misslingen des Werkes Gottes zu reden. Am allerwenigsten von zahlenmäßigen Gedankenabhängigkeiten zu denken. Der Herr Jesus erlaubt uns solche Gedankenspielereien überhaupt nicht. Dafür aber bewegt sich die Allversöhnung reichlich darin, eigentlich nur im Spekulativbereich. Sie sagen in ihrem eigenen Schriftwerk, ewige Strafe für zeitliche Sünde sei ungerecht. Interessant. Geschwister, das sind alles pragmatische Aussagen, die den alten Menschen in uns ansprechen. Das Fleisch in uns reagiert als Mensch
irrsinnig schnell darauf.
Ewige Strafe für zeitliche Sünde sei ungerecht. Eines ihrer Dogmen. Und da müssen wir sagen, sind etwa unsere Menschengedanken die Beurteiler und Richter über Gottes Wort? Sagt die Bibel in Hebräer, Kapitel 4, Vers 12b, nicht solches umgekehrt? Dass die Schrift, das Wort Gottes, ein Beurteiler unserer Gedanken sei? Hier sehen wir die Arbeit des Diabolos, des Durcheinanderwerfers, die Wahrheit in Lüge zu verkehren und umgekehrt. Was ist eigentlich der Allversöhnungsgeist für ein Geist, der dieses Wort Gottes geschrieben ins Gegenteil nur anerkennt? Hat es in dieser Welt nicht schon die gleiche Handlung gegeben, in dieser Welt der Verlorenen, dass bei zeitlich kurzem Aufruhr in Königreichen und Regentschaften dafür an Menschen lebenslang Haft erteilt wurde? Also in der verlorenen Welt gibt es das auch. Und lehrt uns solches nicht auch die Heilige Schrift? Ich meine ja, wegen der ganz kurzen Ungehorsamssünde, einstmals im Garten Eden, liegt heute der Tod noch auf uns. Oder will es jemand nicht glauben? Wegen etwas Silber, und einiger weniger Feierkleider, bleibt auf Gehasis Geschlecht der Fluch des Aussatzes ewiglich, steht in 2. Könige 5, Vers 27. Glauben wir das? Wegen kurzer Befriedigung sinnlicher Begierden ruht 1,5 Jahrtausend auf Rubens Geschlecht ein böser Makel. 1. Chroniker 5, Vers 1 bis 2. Glauben wir das? Gerechtigkeit und Glauben geben in solchen Fragen Gott immer Recht. Wie schon der David gesagt hat. Er sagte, Gott ist gerecht in allen seinen Werken. Punkt. Und möchte das Bestandteil auch in unseren Herzen sein. Eine weitere Behauptung der AV-Lehre besagt, Gottes Gerichte seien nicht eigentliche Vergeltungsstrafen, sondern läuternde Erziehungs- und Verbesserungsmethoden. Nun, dass dies oft in unserem irdischen Leben der Fall ist, wird niemand bestreiten. Aber hier geht es um etwas ganz anderes. Aber nicht und gar nichts gibt uns in der Heiligen Schrift das Recht, dass auch von den Strafen nach dem großen weißen Thron zu behaupten, dass dann wieder die Zurechtbringung losging. Die Lehre der Allversöhnung entspricht hier dem Dogma der katholischen Kirche in puncto Fegefeuer. Das finden wir dort. Beides, das Fegefeuer und das Äonenfeuer hat nichts mit der Bibel zu tun. Wir müssen darauf hinweisen. Von einem Evangelium in der Hölle, wie Sie sagen, nach dem großen weißen Thron steht in der Heiligen Schrift nichts geschrieben. Und im ersten Korintherbrief werden wir streng vermahnt durch Paulus, nicht über das hinaus zu sinnen, was geschrieben steht. Es ist uns verboten. Und das tut und darin bewegt sich die AV. Und dann kommt man mit dem Sentimentalbereich des Gefühls. Man drückt also auf allerhand Drüsen, jetzt das Sentimentalbereich. Man sagt, wie können Eltern und Verwandte selig sein in der Herrlichkeit, wenn sie ihre Angehörigen in der ewigen Verdammnis wissen? Und hier sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir selbst im Worte Gottes belehrt zu Hause sind. Sonst sind wir nicht in der Lage, der Lüge durch Wahrheit Widerstand zu leisten. Und da kann nur geantwortet werden, die menschlichen Beziehungen gelten in der jenseitigen Welt nicht mehr. Und das möchte ich auch hier allen Geschwistern sagen. Hören wir auf, mit diesen gefühlvollen Büchern zu lesen, die da auf Büchertischen angeboten werden, dass wir in der Ewigkeit mit der selig gewordenen Großmutter Spaziergänge machten über Blumenfelder hinweg. Hören wir mit diesem Unsinn auf, es ist unbiblisches Werk der Finsternis. Wir haben zwei neutestamentliche Hinweise für diese Aussage, die wir einmal in Matthäus 22, Vers 30 oder Kapitel 12, Vers 48 und bis 50 lesen. Hier urteilt eben die Allversöhnung wieder menschlich in himmlischen Dingen. Und das ist falsch. Zweitens. Das Wort alle wird von den Allversöhnen in universalem, absolutem Sinne benutzt. Demzufolge alle Geschöpfe, wie sie sagen, auch der Teufel und die Dämonen, danach irgendwann wieder einmal der Erlösung teilhaftig werden dürfen, die in Christo Jesu unserem Herrn sei. Wo die das herhaben, weiß ich nicht. Aus der Bibel haben sie es nicht. Das möchte ich nur immer wieder sagen. Und dabei wird übersehen, dass das Wort alle in sämtlichen Sprachen dieser Erde, die irgendwie uns bekannt sein mögen, immer nur die Gesamtheit einer bestimmten Gruppe umschließt. Und das werde ich hier beweisen. Und erst aus dem Zusammenhang seine deutlichere Begriffsbestimmung enthält. Wenn es heißt, wie wir es im Neuen Testament lesen, gleich wie, und das ist eine Stelle, die Sie benutzen, gleich wie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht. Hier habt ihr es, sagt die Allversöhnung. 1. Korinther 15, Vers 22 steht geschrieben. Werden alle lebendig gemacht. Wunderbare Liebe Gottes. Zunächst müssen wir hier sagen, zeigt doch der Zusammenhang dass nicht die Engel gemeint sein können, dass da sie überhaupt nicht in Adam gestorben sind, die rangieren gleich mal ganz raus. Das müssten die mir beweisen, dass Engel in Adam sterben können. Das sollen wir mal die Allversöhner beweisen, die solchen Unsinn reden. So teilt auch die Bibelstelle in Hebräer 5, Vers 9 mit. Da heißt es, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Hier steht das Wort alle. Aber hier heißt es nicht einfach, ist er allen, sondern allen, die ihm gehorchen. Das ist ein riesiger Unterschied. Die Bibel legt Wert auf die Wahrheit, weil sie die Wahrheit ist. Und die Allversöhnung auf das andere. Und das ist wiederum eine Gruppe, die Gruppe der Erretteten in der Beziehung derer, die verloren gehen. Wenn sich also die AV auf 1. Korinther 15, Vers 22 beruft, dass in dem Christus alle, wie es heißt, lebendig gemacht werden, dann verschweigen sie einfach das Detail in Johannes 5, Vers 28 bis 29. Dort wird das dann im Detail gesagt. Da sagt der Herr, es kommt die Stunde, in welchem alle, die in den Gräbern sind und so weiter, hervorkommen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Aber das lassen die dann weg. Da sollte man dann nicht darüber sprechen. Nun gut, das darf die Allversöhnung so machen, dafür sind's AV-Leute. Wenn das Wort alle immer im Absoluten zu verstehen wäre, dann müssten wir beispielsweise Menschenfleisch essen, nach der Lehre des Neuen Testaments. Wir müssten zum Kannibalismus zurückkehren. Nach der Lehre der Allversöhnung. Weil in 1. Timotheus 4, Vers 4 geschrieben steht, alle Kreatur Gottes ist gut und nichts Verwerfliches, wenn es mit Danksagung genommen wird. Ihr dürft nur beim Menschenfleisch nicht die Danksagung vergessen. Dann wäre das natürlich schon falsch. Das ist Lehre der Allversöhnung. Ich mache darauf aufmerksam, nicht die meine. Hier wird doch geradezu bewiesen, dass stets in Übereinstimmung mit dem Zusammenhang zu übersehen ist. Die AV tut aber dies nicht. In Hebräer 11, Vers 13 heißt es, von den Glaubensmännern, den Glaubenszeugen bis Abraham heißt da. Und dann kommt ein Satz. Diese alle sind im Glauben gestorben. Nicht wahr? So steht es doch geschrieben. Aber die Bibel versteht unter alle nicht das, was die Allversöhnung versteht. Denn wenige Verse vorher ist unter den Glaubenshelden auch Henoch, der nicht gestorben ist, erwähnt in Vers 5 und Vers 6. Hier wissen wir, dass wir das Wort Gottes erst einmal kennenlernen müssen, bevor wir andere Lehren inhalieren. Und schon solche gar nicht. Und wenn der Herr in Matthäus 13, Vers 32 vom Senfkorn redet, da sagt der Herr Jesus selbst, welches kleiner sei als alle Samen, dann weiß wohl jeder, ich setze voraus und spreche solche an, die fünf Sinne haben, dass von der Gattung der Gemüsesämereien geredet ist. Und wenn bei Gott alle Dinge möglich sind, dann wird eingegrenzt die Dinge, die Gott nicht tun kann. Auch das wollen wir wissen. Und davon redet die Bibel. Gott redet, wenn geschrieben steht, bei Gott sind alle Dinge möglich, an einer anderen Stelle, die Gott nicht kann. Da heißt es, dass es unmöglich sei, dass Gott lügen sollte. Da haben wir es schon. Kann Gott nicht. Das kann der Teufel und das können andere. Aber Gott kann es nicht. Und das müssen wir immer festhalten. Und in Lukas 2, Vers 1, da wird geredet von alle Welt, was dort geschehen ist. Alle Welt! Und wir wissen ganz genau, dass das nicht die 5 Erdteile gemeint sind. Und noch viele Beispiele ließen sich aus der Heiligen Schrift entnehmen. Wie falsch würden wir dann in der Exegese liegen, wenn das Absolute, das Eingegrenzte in eine ungebührliche Ausweitung alle vorgenommen würde. Aber die Allversöhnung tut es. Sie hat sich selbst die Freiheit genommen, sie ist nicht ans Wort gebunden, weil ihre Lehre nicht nach dem Willen Gottes ist. Ich mag zum Schluss überhaupt dieses Themas noch darauf hinweisen, dass ich mit dieser Lüge oder Lügenlehre vor vielen Jahren zusammengekommen bin. Und ich wurde aufmerksam gemacht durch eine Schrift. Eine Schrift, die kam wohl aus Berlin heraus. Im Volksmund wurde sie die Elektrikerzeitung genannt. Da stand oben drüber Licht und Kraft. Und da gab der Allversöhnungsvater Adolf Heller seine Kommentare. Und ich bin aufmerksam geworden durch eine Überschrift, die er über einen Artikel setzte. Die hat mich schier zu Boden geworfen. Da stand drüber, Gott ist auch der Schöpfer der Sünde. Und da habe ich gedacht, du musst mal sehen, was dieser Dreikäsehoch zu schreiben hat. Ich wusste ja nicht, wer es war. So fing das ja an. Und dann habe ich mittlerweile mitbekommen, dass das kein Anfänger, sondern ein Fortgeschrittener in dieser Lehre war. Und ein Lehrer derselben, der hat auch hier in Frankfurt, dort unten an der Ludwigstraße, hat er viele Jahre die Lehre der Allversöhnung in die Herzen der Menschen hineingelogen. Das sind aber seine Sachen. Für mich war es ein Erretteter, das möchte ich nur sagen. Denn er war durch das Blut des Christus erkauft. Das weiß ich sehr genau. Und aber seine Lehre müssen wir ablehnen. Er bezog sich da auf eine Aussage, die wir in 1. Johannes Brief haben, Kapitel 3, Vers 8. Und leider haben einige der Übersetzungen diese Lüge mit hinein übersetzt. Auch in der Menge steht sie, und wir wissen, dass Hermann Menge ein Allversöhner war. Und da heißt es, ich will es kurz aufschlagen, dass ich nichts Falsches sage. Da heißt es, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang und Knoch, in der Konkordanten, die Allversöhner-Übersetzung heißt es, von Anfang an. Und wir haben sicherlich jetzt ein paar, wo es auch so übersetzt ist, das ist eine Falschübersetzung, denn vom Urtextlichen her ist es falsch übernommen. Denn von Anfang an ist die Erschaffung des Engelfürsten des heutigen Satans als ein Böser gemeint. Das ist aber nicht wahr. Weil die Bibel Gottes Wort dieser Aussage widerspricht in Hesekiel 28. Und da sagt die Bibel, du warst vollkommen. Vom Anfang her war er vollkommen. Bis zu dem Tage, sagt Gottes Wort, dass Sünde an dir gefunden wurde. Also ist die Allversöhnungslehre falsch, weil sie dem Worte Gottes an vielen, vielen Stellen widerspricht. Und wir möchten einfach, dass die Gläubigen auch einmal einen solchen Lehrvortrag hören, damit sie bewahrt bleiben möchten vor den Dingen der Allversöhnung. Sie sind keine Lehre der Heiligen Schrift, sondern eine Spekulationslehre von unten, die aber durchweg von Kindern Gottes vertreten wird. In den letzten Jahren sind die Allversöhner sehr, sehr zurückgegangen, zahlenmäßig. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass man mehr und mehr an den Satan glaubt als an Gott. Denn das ist ja der heutige Trend dieser Welt. Die Sünde nimmt überhand. Und da legt der Teufel nicht mehr so viel Wert auf seine Gleichstellung gegenüber Gott. Und er wird ja anderweitig geehrt und kommt zu großen Ehren. Wir wissen das in so mannigfaltiger Weise. Auch in den Reihen der Gläubigen und der Kinder Gottes macht der Teufel keinen Halt. Von der Pendelei bis hin zur Homöopathie hat er ja so ziemlich alles im Griff. Von der Wünschelrudengängerei bis hin zur Satansanbetung. Alles das wickelt sich in Deutschland hier ab und nicht ohne der Kinder des Lichts. Und deshalb ist es vonnöten, dass wir hier warnend dieses Thema in Kurzform aufnehmen, da wir Stunden darüber zu sprechen. Das ist klar, wir können ein solches umfassendes Thema hier nicht ergänzend bringen, aber wir möchten einfach über die Gefährlichkeit dieser Lehre hier einen Beitrag geleistet haben, bei dem, wenn der Herr es will, wir irgendwann mal Fortsetzung machen, um die zweite Hälfte noch anzuhängen. Ich möchte mit diesen Ausführungen dann schließen. Dankeschön.